Janusz, was soll ich mit meinem Depot machen?
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Das ist eine Frage, die nicht vereinzelt, sondern immer öfters mich in den vergangenen Wochen erreicht hat, aber gleichzeitig parallel dazu auch so die Aussage, ja, ich hätte damals, als Sie mir das gesagt haben oder du mir das gesagt hast oder ein anderer Freund das gesagt hat, die Kreditzinsen fixieren sollen, ich habe es damals nicht gemacht und jetzt sind die Zinsen in die Höhe und jetzt ist die Belastung brutal hoch. Aber was soll ich machen? Und sehr viele, die entweder kreditseitig oder anlageseitig mit diesen Schmerzen kommen, warten so ein wenig darauf, hoffen, dass irgendetwas passiert, dass irgendwer kommt mit dem Zauberstabel und sagt, Ding, und dein Fehler ist behoben, es ist vorbei und die Schmerzen sind erledigt, deine Verluste gibt es nicht mehr und ja, alles ist gut. So, erinnert mich ein bisschen an die Phase, wo sehr viele mit Fremdwährungskrediten sich übernommen haben, sich leider muss man sagen, in vielen, vielen Fällen sich reingeritten haben und dann, als die Kurse auseinandergelaufen sind, Schweizer Franken, Yen, die Tilgungsträger komplett zusammengebrochen sind, auch gehofft haben, da kommt jemand und dim, am Wunderstaberl und rettet mich dann. Auch bei der Veranlagung gibt es leider einen Nachsatz, der mich kritisch stimmt, das ist, ich will einfach nur, dass das vorbei ist. Und mit dieser Fluchthaltung, mit dieser Schmerzhaltung wird leider aus diesem Konzept oder aus der Situation nichts Gutes, weil nur, dass man sagt, ich will nur, dass vorbei ist, heißt es doch nicht, dass die Lektion tatsächlich gelernt ist. Ich will niemanden bevormunden, aber aus meiner Sicht. Und ab heute wenigstens vernünftig nach vorne begonnen wird zu planen, sondern es ist ein Fehler gemacht worden und jetzt will man das irgendwie beenden, um dann so weiterzumachen wie davor, nämlich ohne Verantwortung, ohne Entscheidung, ohne richtig zu planen. Und die Depots, die so blutig mir vorgelegt werden, das sind sehr oft Depots, die irgendwie nach dem Pandemie-Lockdown, nach dem ersten Hype der Öffnung, gestartet wurden, die heute nicht mit bisschen Minus, so minus 10, minus 15%, sondern so richtig fett mit minus 60, minus 70, minus 80% im Minus sind. Und da die Frage, ja, aber wie, was kann ich da jetzt machen, damit das irgendwie vorbei ist? Ich glaube, dass nur, weil man daraus rausflüchten wird, dass es nicht besser und nicht entspannter wird. Immer wenn jemand bei Kapitalanlagen Schmerzen oder negative Kurse als Schmerz empfindet, das wissen sehr viele, die Podcasts schon länger hören, ist meine Meinung dazu, dass diese Menschen wichtige Reserven sich nicht aufgebaut haben und überinvestiert sind. Und wenn jemand überinvestiert ist, also kurzfristig zu wenig Cash-Reserven da sind, dann ist es verständlich, dass man emotional mit den Kursen an den Anlagemärkten mitgerissen wird. Die erste Frage, die ich da stelle, ist, zeig mir deine Kontoposition, zeig mir, wo so viel Reserve auf der Seite ist, dass zumindest so 3 bis 6 Monate monatliche Fixausgaben einfach geparkt sind. Das kann neben dem Girokonto so ein Park-Sparkonto sein, ohne Bindung, ohne viel Trara. In der Zwischenzeit kann man dort vielleicht 2% Zinsen erwarten, aber wichtig ist ohne Bindung. Und was meine ich mit diesen 3 bis 6-fache Monatsausgaben? Ja, wenn jemand, sagen wir, 4.000 Euro monatliche Ausgaben hat in der Familie, dann sollten hier auf so als Reserve, als täglich verfügbare Reserve, so in etwa 10.000 bis 15.000 Euro als Reserve geparkt sein. Das finden wir vielleicht noch irgendwo. Und dann kommt die zweite Frage, okay, und wo, zeig mir, wo sind deine Reserven? die für die nächsten 3 bis 5 Jahre Ausgaben geplant sind. Das heißt, Ausgaben, die wir heute schon sehen, dass diese Ausgaben in den kommenden 3 bis 5 Jahren kommen werden. Umbauarbeiten beim Haus, vielleicht ein Urlaub mit der Familie, eine größere Reise, irgendwelche anderen Fixausgaben, aber zumindest, ist meine Empfehlung, wenn es die nicht gibt, trotzdem etwa 6- bis 8-fache Monatsausgaben als Reserve. Das wäre, wenn wir bei den 4.000 Euro bleiben, in etwa 24.000 bis 30.000 Euro sollten als zweite, nicht inklusive der ersten Position, sondern zweite Cash-Reserve auf der Seite liegen. Da können Teile vielleicht gebunden sein. Mittlerweile kann man hergehen und sagen, okay, ich schaue mir mal an, was meine Bank für 6-Monats-Bindung, vielleicht eine Jahresbindung anbietet, und Teile davon, von diesen 25.000 bis 30.000, könnte ich vielleicht sogar binden, um mehr Zinsen zu kriegen und irgendwo 3, vielleicht 3,5% zu erreichen. Aber bei beiden Anfangspositionen geht es nicht darum, hier großartige Renditen zu erzielen, sondern einfach nur Polster, Puffer, Liquidität zu haben, damit die täglichen Schwankungen im Kapitalmarkt nicht so stark durchschlagen und ich das entspannter betrachten kann. Die dritte Frage ist, welche Reservesumme steht dir zur Verfügung, die nicht investiert ist, also aber als Reservesumme auf dem Verrechnungskonto liegt, um Schwankungen auf den Märkten durch Nachkäufe in jenen Bereichen, die sinnvoll sind, nutzen zu können. So, und wenn ich diese drei Themen so aufzähle, schauen sehr viele verwundert, weil sie sagen, ja, das war gar nicht meine Frage. Ich wollte nur wissen, was soll ich machen, damit ich aus dem Negativen rauskomme. Und daraus kann ich immer nur sagen, ohne Schmerzen wird es erstens nicht gehen. Und wenn bis jetzt nicht strukturiert angelegt wurde, dann ist es höchste Zeit, heute damit zu beginnen und dann zu schauen, wie weit ist diese idealere Struktur von der Realität weg und wie lange brauche ich, um die Realität in diese neue ideale Struktur hinüberzuleiten. Es kommt auch oft die Aussage, haha, wenn ich das machen würde, diese kurzfristigen Reserven und dann bis 3 bis 5 Jahre die Reserven, dann hätte ich gar kein Geld zum Anlegen. Und darauf kann ich nur sagen, genau. Wenn diese kurzfristigen Reserven nicht da sind, dann hat man auch als Anleger nichts verloren, weil genau diese kurzfristigen Puffer ganz, ganz entscheidend und sehr, sehr wichtig sind, um entspannt mit Marktentwicklungen umgehen zu können, um Zeit zu haben. Wenn ich aber meine kurzfristigen Reserven auch veranlagt habe und die Märkte gehen mit, ist es ganz logisch, dass ich unter Druck komme. Ich weiß, dass diese Aussage sehr oft gerade Verkäufer nicht gern hören, die mit dieser Fragestellung, wie schauen die Reserven des Kunden aus und sind die überhaupt vorhanden? Mit dieser Fragestellung setzen sie sich nicht auseinander. Sie sagen mir ja dann auch oft, naja, ist ja logisch, dass der Kunde das nicht sagen will, weil das geht quasi niemandem was an, das ist Sache des Kunden. Ja, kann man auch so sehen, aber auf der anderen Seite spreche ich heute ja nicht mit Verkäufern und mit ihrer Einstellung und der ethischen Frage und das, was sowieso auch jetzt mittlerweile vorgeschrieben ist, auch von der MIFID-Seite her. Nein, ich unterhalte mich oder gebe hier Antworten an die Kunden, die selber ja mündig werden dürfen und sich selber genau diese Fragen stellen und sagen, okay, darauf bauen wir das strukturell auf. Wie ist es bei Kindern, wenn Eltern für Kinder was machen und wir bauen Portfolios auf, die eindeutig über diese 3 bis 5 Jahre Zeithorizonte hinausgehen, dann ist es auch ganz wichtig und ist sowohl für die Eltern als auch für die Kinder wichtig, die Fragestellung zu klären, okay, wenn kurzfristig etwas passiert, sind diese Reserven vorhanden? Wenn ich heute als Vater für meine Kinder etwas machen würde, dann ist mir klar, dass wir die kurzfristigen Reserven wir abfedern und zur Verfügung stellen, was meine Kinder brauchen. Und deswegen können wir für sie möglicherweise längerfristige Portfolios aufbauen. Aber ich muss mit den Kindern auch früher oder später darüber reden, dass sie selber diese kurzfristigen Reserven für sich selber schaffen müssen, weil das gibt ihnen die notwendige Lockerheit und um auch mit Marktentwicklungen, die, wie gesagt, so wie bei den vorgelegten Portfolios sind, umgehen zu können. Ich muss nämlich danach die einzelnen Branchen in die Hand nehmen, und wenn jetzt irgendwelche Branchen in den vergangenen 2 Jahren um minus 70-80% gefallen sind, dann muss ich mich leider damit auseinandersetzen, warum sind die so stark gefallen, wo kommen die überhaupt her? Und ich höre immer wieder, dass Leute sagen, ja, aber das ist jetzt extrem billig. Weil wenn wir uns anschauen, von wo das Ding kommt und wo die Kurse jetzt sind, deswegen muss man jetzt einfach kaufen. Das sehe ich anders. Nur weil etwas im Kurs gefallen ist, heißt es noch nicht, dass es billig ist. Es kann sein, dass auf dem jetzigen niedrigen Kurs bei minus 80% immer noch zu teuer ist. Das kann ich nur entscheiden, indem ich tiefer hineingehe, Geschäftsmodelle, Zahlen, Bilanzen mir anschaue, auch die Frage stelle, wie waren die Rahmenbedingungen, in welchem Hype sind die Kurse so weit nach oben gekauft worden, und dass ich dann so teuer einkaufen konnte, und für mich die Entscheidung treffen, will ich das weiterhin behalten und akzeptiere ich, dass hier ein sehr, sehr langer Weg vor mir liegt und möglicherweise jahrzehntelang ich niemals die Kurse erreichen werde, wo ich gekauft habe. Oder erkenne ich, dass das damals nur eine Spekulation war und ich sehe nicht einmal dafür eine Chance, dass die Firma übernommen wird, da muss ich ganz andere Handlungen setzen. Also es bleibt mir nichts anderes über, als einen Realitätsblick zu nehmen, um zu sehen, okay, wie entwickelt sich alles weiter und wie kann meine Struktur für die Zukunft da sein? Also wenn ich bis jetzt das schon nicht gemacht habe, es ist eine gute Möglichkeit, jeden Tag damit anzufangen. Das ist das, was mich ja stört bei der Aussage, hilf mir, damit das vorbei ist. Oder bei den Krediten, ja, jetzt kann ich nichts mehr machen, ist halt so und ich zahle jetzt die höheren Zinsen. Das ist gleichzeitig die Aussage, ich habe die Lektion nicht gelernt, ich ändere nichts, mach weiter so wie bis jetzt und bleib Opfer. Und diese Opferrolle ist jene Rolle, die mich stört, weil das nicht notwendig ist. Ich höre auch ab und zu, dass man sagt, ja, Herr Janosch, wenn ich Ihnen zuhöre, dann freuen Sie sich immer, wenn niedrige Kurse sind, weil dann wollen Sie aus Reserven immer hineinkaufen. Da muss ich auch widersprechen, nicht in alles. Weil ich muss mir schon im Portfolio anschauen, welche Sektoren sind so, dass ich sage, okay, die sind tatsächlich derzeit überverkauft, weil es eine Überreaktion von den Märkten gibt und ich sehe derzeit noch nicht, dass das nachhaltig so bleiben wird. Das ist keine Garantie dafür, dass ich recht habe, aber ich sehe es aus heutiger Sicht so. Es kann sein, dass ich in 2 Jahren anders denken werde, weil ich sage, okay, die Rahmenbedingungen haben sich so radikal verändert, dass tatsächlich hier diese Reaktion nicht nur eine übertriebene Erstreaktion des Marktes war, sondern in diesem Fall haben die Kurse und der Kapitalmarkt tatsächlich etwas vorweggenommen und ich muss es mir eingestehen, dass dem so ist. Also ich nehme als Beispiel her, Anfang des Jahres war noch künstliche Intelligenz ein Riesenhype und aktuell, teilweise aus Europa und teilweise aus Amerika getrieben, ist die Fettverbrennungsgeschichte im Gesundheitsbereich ein Riesenhype. Und einerseits werden dort Sektoren und Unternehmen in die Höhe gehypt mit Kursentwicklungen, die schwindelerregend sind. Und parallel dazu gibt es plötzlich Kurseinbrüche bei Unternehmen, die genau dafür verantwortlich sind, dass die Fettleibigkeit so stark ist, dass Überzuckerung so stark da ist und bestimmte Gesundheitssektoren, die genau diese Krankheiten behandeln, die stehen alle unter Druck, weil angeblich jetzt vom Markt suggeriert, diese neuen Medikamente dieses Problem komplett aus der Welt schaffen werden. Noch kann ich es nicht glauben. Deswegen sind solche Unternehmen, die jetzt aufgrund dieser sich rausentwickelnden Hype-Geschichte sehr stark unter die Räder gekommen sind, ansonsten aber eher solide Geschäftsmodelle sind, jahrzehntelang schon existieren, die können interessante Nachkäufe sein. Aber es gibt andere Bereiche, die haben noch nie bewiesen, dass sie gut sind, sind kurzfristig nur aufgekommen und werden jetzt möglicherweise aufgrund dieser Geschichte sogar von der Bühne verschwinden. Also ich muss schon kritischer dahinter blicken und mir anschauen. Und nur wenn ich genug Reserven habe, nur dann kann ich als Anleger es mir auch leisten zu sagen, aus heutiger Sicht sehe ich die Dinge so, in einem Jahr werde ich es vielleicht anders sehen, in einem Jahr könnte ich rückwirkend möglicherweise schlauer sein, aber ich kann nicht in die Zukunft sehen. Und weil ich aber meine Reserven habe, kann ich mir diese Haltung, die kann ich mir leisten. Habe ich keine Reserven, dann kann ich leider nicht so entspannt sagen, try and error und ich stehe dazu und das, was ich heute weiß, ist weniger als das, was ich morgen wissen werde. Weil eben diese Reserven mit diesem Puffer, ich mir diese Haltung nicht sicherstellen kann. Und es gibt aktuell etliche tickende Bömpchen, nennen wir es einmal so, die natürlich sich auf die Kursentwicklungen auswirken und die kann ich auch nur mit Reserven dementsprechend entspannt betrachten. Die eine Geschichte ist die geopolitische Lage und kurzfristig treibt die aktuelle geopolitische Lage die Energiepreise, speziell den Ölpreis, in die Höhe. Und da muss ich mir anschauen, auch welche Themenbereiche hat das eine Auswirkung. Die Renditen bei den Anleihen, die heute anders sind als noch vor ein paar Jahren, und da kommt auch die Frage, Herr Hanusch, wie ist denn jetzt? Lange haben Sie gesagt, Anleihen sind nicht so sinnvoll, deswegen sollte man eher in Aktien anlegen. Jetzt höre ich immer wieder, dass Anleihen auch interessant sind. Naja, ich muss schon das zur Kenntnis nehmen, dass die Rahmenbedingungen sich verändert haben und während vor 2 Jahren im Anleihenbereich Nullzinsen bezahlt wurden, speziell für sehr hohe Bonitäten, schaut die Welt heute ganz anders aus und selbst gute Bonitäten bezahlen mittlerweile schon Zinsen und darauf muss ich dann dementsprechend reagieren, auch in meinen Portfolios. Und die Quartalsmeldungen von den Unternehmen, die aktuell kommen, sind ganz wichtig, weil dann erfahre ich, wie sind die Margen, wie sind die Gewinne der Unternehmen und daraus kann ich auch, dann muss ich wieder meine Schlüsse ziehen und ableiten, wie eben die Marktentwicklungen ausschauen. Und diese aktuellen Meldungen, die kann ich alle nur dann entspannt aus der Distanz betrachten, da komme ich immer wieder zurück, wenn ich Puffer eingebaut habe in meine Portfolios. Und deswegen ist es aus meiner Sicht völlig egal, wie die Vergangenheit war, ob ich dort die richtigen Entscheidungen getroffen habe bei Krediten oder bei Kapitalanlagen. Sobald ich erkannt habe, dass daran irgendetwas nicht stimmt und aus dem Ruder läuft, ist es jeden Tag ideal zu sagen, na gut, dann beginne ich heute damit, dass ich meine Strukturen, meine Themen neu aufbaue und was ich bis jetzt nicht gemacht habe, damit kann ich ja heute starten. Mit diesen Gedanken wünsche ich wieder einen erfolgreichen Wochenstart. Es wird ja eine sehr kurze Woche. Wir haben bis Donnerstag diese Woche wird es Podcasts wahrscheinlich bis Mittwoch geben, Fenstertag nicht. Und nächste Woche ist dann auch wieder so eine kurze Woche. Ich werde dazwischen irgendwo an der Küste sitzend meine Gedanken im Podcast fassen, aber auf jeden Fall haben wir jetzt diese Woche noch bis Mittwoch ganz normal jeden Tag die Themen und dann schauen wir weiter. Schönen Tag, liebe Grüße, bis zum nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.